Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen hier mit mir und Christoph Silecki. Und wie immer zu Beginn der Folge Hinweis für euch, postet gerne in den Kommentaren Vorschläge für zukünftige Themen. Davon wird immer wieder Gebrauch gemacht. Wir gehen auf die eine oder andere Sache immer wieder ein. So, heute, wir werden über aktuelle Themen reden. Christoph, was liegt dir auf der Zunge als erstes, worüber wir heute reden sollen?
Ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, ja, wir gehen ja immer gerne auf die Vorschläge ein, die von den Zuhörerinnen und Zuhörern kommen oder Zuseherinnen und Zuhörern. Ich muss das jetzt immer machen, ne? Nachdem ich letztes Mal da so einen Gender-Versuch gemacht habe, da ist es immer umständlich. Nein, aber wir hatten ja den Vorschlag, Magnus Carlsen hat ja von der FIDE im Rahmen der Olympiade oder des Kongresses diese Auszeichnung bekommen als Greatest of All Time. Das war ja ein Vorschlag, dass wir da auch mal eingehen sollen und das werden wir heute auch machen. Hast du das verfolgt? Gab es keine Reihenfolge, oder? Also er hat einfach nur diesen Titel bekommen und das war's, ne?
Boah, ganz genau habe ich nicht mitbekommen. Das war ja mitten in der Olympiade. Nach einer Runde gab es so eine Feier, wo FIDE 100 hieß das, glaube ich. Ist ja 100-Jahr-Feier, ne? FIDE dieses Jahr. Und da wurden in allen möglichen Sparten die Besten in ihrer Sparte gewählt. Und Magnus Carlsen wurde von einer Jury, ich weiß allerdings nicht von welcher, zum besten Spieler aller Zeiten gewählt. Genauso gab es die beste Fotografin, Anastasia Karlovic, glaube ich, die wurde auch geehrt zum Beispiel. Und auch Judith Polgar, ne? Und viele andere weitere Personen wurden da geehrt auf dieser Feier. Und genau, in dem Zusammenhang, ne, wurde Magnus Carlsen zum besten Spieler aller Zeiten gewählt. Wenig überraschend, ne? Mhm. Man kommt ja nicht wirklich vorbei. Wen hätte man sonst wählen sollen? Garry Kasparov natürlich kommt auch in Betracht, aber jetzt, wenn man ich finde, die Wahl ist gerecht. Wenn man einfach so die Daten nimmt, die so zugrunde legt, dann ist das absolut gerechtfertigt, ne? Nummer 1 der Weltrangliste, jetzt schon seit 2011, 10 Jahre Weltmeister, ununterbrochen, hat alles erreicht in seiner Karriere, ist super dominant in seiner Generation. Und wenn man bedenkt, wie viele starke Spieler es gibt in den letzten 10, 15 Jahren, auch jetzt aktuell, ne, wie viele junge, starke Spieler hochkommen und er trotzdem weiterhin dominant ist, auch online, ne, bei allen den Turnieren, dann ist das gerechtfertigt, oder?
Ja, also eine interessante Frage ist ja immer noch ein bisschen die Terminologie. Ne? Ist er jetzt bester Spieler, größter, großartigster Spieler, stärkster Spieler? Ne? Das ist eine interessante Differenzierung unter Umständen, weil ich glaube, bei dem Thema der Beste im Sinne von der Spielstärkste, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wer da behauptet, irgendwer anders wäre besser gewesen, der hat einfach keine Ahnung, Punkt. Ne? Das ist ziemlich klar. Aber wenn man jetzt sagt, hier the greatest of all time, die Rede ist immer vom GOAT, ne? Und das ist so eine interessante Fragestellung.
Okay, ja.
Weil wer ist der Großartigste? Das ist ja auch, da spielen ja vielleicht auch Dinge rein, die nicht unbedingt jetzt so blanke Qualität von Zügen ist, ne? Blanke Spielstärke, sondern vielleicht auch, ne, so Rahmenumstände und ähnliches. Und das ist vielleicht eine interessantere Fragestellung, finde ich jetzt, wo man eher drüber reden kann. Also eigentlich werden immer drei Namen ins Feld geführt. Ne? Das ist Carlsen, Kasparov und da gibt es noch so eine kleinere Fraktion mittlerweile, die noch Fischer irgendwie auspackt. Man kann, glaube ich, viele Argumentationsstränge da fahren. Fischer finde ich persönlich schwierig zu argumentieren, weil er nur eine relativ kurze Zeit diese Dominanz ausgeübt hat. Natürlich eine völlig unvollständige Karriere, weil er mit 29 bereits aufgehört hat. Und man weiß ja nicht, klar, gibt ja ganz viele Geschichten drumherum, seine mentale Instabilität und so weiter. Wir wissen ja nicht, wie dominant wäre er gewesen, hätte er weitergespielt. Ja. Aber im Prinzip ist bei Fischer ja klar, dass der hat ja 72 im Prinzip aufgehört, wenn wir diesen Return-Kampf 92 mal ausklammern, dann war er in einer Zeit vielleicht von 5 Jahren, 6 Jahren der beste Spieler und in einer Zeit von 3 Jahren, also 1969, so 70 bis 72, also 70 eigentlich, 69 hat er gar nicht gespielt, in dieser Zeit extremst dominant. Also da gab es ja diese Wahnsinnserie, 20 Sieger am Stück, ne, ein paar Mal den Mallorca, dann diese 6-0-Matches, das ist auch absolut da gibt's keine Parallele zu, ne? Und das ist natürlich was wirklich Großartiges, was nie wieder erreicht wird. Aber es ist halt nur eine sehr kurze Zeitspanne. Und das ist ein Punkt, an dem man da nicht dran vorbeikommt, ne? Bei Kasparov kann man ganz klar sehen, dass der über 20 Jahre der beste Spieler war und auch ziemlich unumstritten. Anfangs war Karpov vielleicht noch ungefähr gleicher Level, aber da ist er, hat er sich davon abgesetzt, hat diese Matches auch alle gewonnen. Und bei Magnus ist es eigentlich auch so, dass er seit 2010, da ist er auf Weltranglisten Erster geworden zum ersten Mal. Also wir haben jetzt hier auch schon eine Zeitspanne von 14 Jahren als bester Spieler. Und an sich können es nur die beiden sein, wenn man jetzt die moderne Zeit nimmt. Ich finde den Vergleich mit ganz Alten ganz schwer, so wie Lasker mit seinen 27 Jahren. Da gab es ja keinen geregelten Zyklus, ne, von Herausforderern. Ne, die Konkurrenz war viel geringer. Er hat auch in Phasen, vielleicht gar nicht unbedingt absichtlich, Matches nicht gespielt. Ne? Also das ist auch, manches war auch unglücklich vielleicht. Ne? Rubinstein hat nie ein Match gekriegt. Ne? Stattdessen hat Lasker dann so ein paar Matches gespielt gegen Leute, die mit Verlaub, die würden wir auch noch schlagen. Ja, also, na gut. Oder glaubst du nicht, David Janowski? Okay, naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben eigentlich nur Kasparov und Carlsen im Rennen für diesen Titel. Und ich hätte persönlich Kasparov gesagt, bis vor 2-3 Jahren. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen, kann man es Magnus geben, aber es ist eine knappe Sache. Für mich war jetzt persönlich der Punkt, wo ich sage, es ist Carlsen, die letzten beiden Rapid- und Blitz-Weltmeisterschaften, interessanterweise. Das habe ich gedacht, also das ist für mich auch ein Wahnsinn, dass der zweimal hintereinander den Doppeltitel gewinnt. Das geht eigentlich gar nicht. Also wenn man sich überlegt, ne, bei diesen doch gewissen Zufälligkeiten, die in diesem Format sind, ne, Leute sind in Topform, es passiert Unsinn, irgendwas, ne, und er hat zweimal diesen Doppeltitel gewonnen, das war für mich jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, dann muss man es jetzt Magnus geben. Also okay, meine Rede ist zu Ende.
Nein, fand ich super, war super interessant von dir. Ich hätte zum Beispiel auch diese historischen Quervergleiche gar nicht so gut bringen können. Ich finde das sehr interessant, dass du das mit diesem großartig ins Feld geführt, das als Argument, genau, großartiger, also der, ja genau, in GOAT steckt ja der The Greatest, ne, also da hast du wahrscheinlich recht, dass Kasparov in dem Zusammenhang so vom Charakter her als großartiger bezeichnet werden kann gegenüber Magnus, ne. Jetzt hat Magnus natürlich auch ein paar Mal auch ein Statement abgegeben, das so ein bisschen abwich von seiner sonstigen, eher professionellen Linie, sich nicht zu sehr zu allgemeinen oder politischen Themen zu äußern. Ne? Mhm. Er war ja immer sehr verschlossen. Aber Kasparov hat ja nie ein Blatt vom Mund genommen, in seiner gesamten Karriere nicht und auch jetzt natürlich nicht, ne? Als Oppositionspolitiker. Immer wieder äußert er sich natürlich zu politischen Themen. Ne? Und in dem Sinne kann man schon sagen, dass Kasparov wahrscheinlich schon die großartigste Persönlichkeit ist, die das Schach je hervorgebracht hat, definitiv. Da, wenn man jetzt alles zusammennimmt, ne?
Was Magnus natürlich ein bisschen fehlt, aber da kann er nichts für, so richtig, ist diese Rivalität. Also der hat ja in seinen Matches jetzt nicht diese Gegner, so wie Karpov, Kasparov ist legendär, ne? Diese 5 Matches, ne? Also das, keiner war jetzt wirklich so gut, ne, dass zu Magnus jetzt so eine Rivalität entstanden wäre, ne? Oder wo auch vielleicht so persönliche Sachen reingespielt hätten, ne? Also dann, klar, so, ob die alle jetzt immer sich so super freundlich gegenüberstehen, weiß man nicht, aber da waren jetzt nicht irgendwie so richtige Hassnummern bei, auf keinen Fall, ne? Also wie bei Karpov, Kasparov, ne? Da gibt's ja die lustigsten Anekdoten, ne? Wie sehr die sich angegiftet haben, ne?
Erzähl mal weiter, ich muss mal kurz zur Tür.
Okay. Naja, also da gab's ja viele interessante Anekdoten, ne? Wie das, Interview mit Karpov damals, glaube ich, im Spiegel, ne, wo er dann gesagt hat, wenn Kasparov irgendwie in ein Restaurant betreten würde, in dem er gerade isst, ne, dann würde er mit dem keinen Tisch teilen, dann würde er lieber verhungern oder so, sinngemäß hat er sowas gesagt. Naja, aber solche Rivalitäten, ja, die bestehen im Moment nicht. Also Magnus hat jetzt höchstens eine mit Hans Niemann, aber das ist halt kein sportlicher Contest. So wirklich, weil die jetzt spielstärkemäßig doch viel zu weit auseinander sind. Ja, also das ist ein ganz interessantes Thema, ne, wie man das jetzt hier betrachten will mit dem Greatest of All Time. Ne, man kann da übrigens auch Parallelen ziehen mit anderen Sportarten. Ne, zum Beispiel, wenn man jetzt mal Boxen nimmt, ne, der Greatest of All Time ist natürlich Ali. Ne. So, da, Georg, jetzt bist du da. Ich habe gerade noch kurz mir so was eingefallen.
Ja, was denn?
Und zwar The Greatest of All Time. Das ist ja auch so ein Thema in anderen Sportarten.
Ja, ja, stimmt, ja.
Und das ist manchmal nicht unbedingt derjenige oder diejenige, die jetzt rein numerisch vielleicht die meisten Titel gewonnen hat. Zum Beispiel, ich denke mal, The Greatest of All Time beim Boxen ist Ali, ne? Also ohne Frage. Da würde nie irgendjemand anders, ne, würde immer Ali sagen. Obwohl der vielleicht, du bist auch Boxkenner.
Oh, nee, ich bin ich nicht.
Bist du nicht?
Hab ich gedacht. Ein bisschen,
ne? Aber ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber ich glaube trotzdem, da würde immer Ali gewählt, ne? Wenn man da so eine Wahl machen würde, ja.
Ja, beim Boxen ist es eine schwierige Sache, weil es fast immer Schwergewicht ist, ne? Mike Tyson wird natürlich immer wieder genannt in dem Zusammenhang, ne? In seiner frühen Zeit war er extrem dominant, hat die alle weggepustet sofort nach so ein, zwei Runden. Das war schon genial. Da habe ich ein paar Kämpfe gesehen aus den 80ern, Anfang der 90er, bevor er dann halt im Gefängnis landete und danach, naja, seine Karriere so langsam mehr oder weniger den Bach unterging. Aber du hast recht, Muhammad Ali, klar, im Boxen.
Aber vielleicht gibt es dann andere, die irgendwie so alle Kämpfe gewonnen haben. Ali hat ja auch ein paar verloren, ne? Aber der hat diese legendären Dinger, ne? Rumble in the Jungle und so weiter, solche Dinger. Da sind ja auch manchmal so einschneidende Punkte, ne? Die Leute dann zu Legenden machen, ne? Weil dann irgendwas Besonderes passiert ist, so Rahmenumstände oder so. Und die sind was anderes als jetzt einfach nur Zahlen abhaken. Ne? Wer hat denn jetzt wie viele Titel gewonnen?
Also, ich muss wieder kurz an die Tür, sorry.
Oh, was ist denn hier los? Na gut, dann muss ich das jetzt hier alleine machen, aber das wird ja wahrscheinlich nicht so lange dauern. Gut, ja, das war also hier unser Überblick, ne, über den Greatest of All Time. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, Magnus hat es verdient gewonnen, durchaus. Aber man könnte auch hier für Kasparov sein.
Ah, so jetzt.
Also, ich habe das Thema jetzt gerade so ein bisschen abgeschlossen, sozusagen.
Ich glaub, sehr gut. Auch, ich höre es mir nachher an.
Okay. Ja, war auch nichts Revolutionäres. Mhm. Ja, und so, wir wollten noch mal jetzt gucken, was jetzt so aktuell los war, ne? Weil Aufreger der letzten zwei Wochen, gab es welche in deiner Meinung nach, wo man irgendwie sagt, was ist das denn?
Ja, gut, Global Chess League läuft gerade, ne? Tech Mahindra Global Chess League in London. 3. bis 14. Oktober. 13. Oktober, meine ich. Mhm. 13. ist, glaube ich, der Sonntag, da geht es zu Ende. Mal gucken. Ja. Ja, Tech Mahindra Global Chess League. Ein weiteres großes Turnier im Kalender. Ich muss sagen, ich habe im Moment so ein bisschen ein kleines Sättigungsgefühl an Schach. Mhm. Es findet so viel statt, dass es sogar für Experten wie uns schwierig ist, alles nachzuverfolgen. Beim Fußball kennt man das ja auch, ne? Die FIFA will so eine Club-WM installieren, ne? Und die Spieler wehren sich so langsam, ne? Weil beim Fußball ist natürlich was völlig anderes. Die können ja physisch irgendwann nicht mehr nur Fußball spielen, die müssen auch regenerieren. Da gibt es natürlich Riesenkontroverse, ne? Hast du vielleicht mitbekommen, ne? Um diese Club-WM, die irgendwann stattfinden soll in den USA jetzt. Von der Idee her natürlich ganz gut, aber irgendwann geht es ja auch nicht mehr. Man kann ja nicht ständig physisch so aktiv sein. Beim Schach ist natürlich ein bisschen was anderes. Theoretisch kannst du jeden Tag Schach spielen, davon wirst du nicht krank. Also das ist halt, du wirst ja nicht körperlich. Natürlich ist es auch ermüdend. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn man die Werte messen müsste, der Stresspegel, den man sich damit antut, der ist auch relativ hoch. Aber prinzipiell kann man erstmal sagen, okay, man kann ja viel Schach spielen. So, ne? Man könnte auch im Prinzip auch jeden Tag Schach spielen. Aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr viel geworden. Und dieses Turnier ist im Prinzip auch so ein kleiner Auswuchs. Oder ein Beispiel für den Wust an Turnieren oder für die Tendenz, einfach ständig irgendwelche Turniere zu organisieren. Natürlich gut für die Profis, viel Geld im Umlauf. Ne? Das ist Tech Mahindra ist ein globales IT-Unternehmen aus Indien, $1 Million. Die Spieler fliegen nach London, spielen ein Format. Wir müssen aber hauptsächlich über das Format reden. Ne? Die versuchen natürlich, das ist auch eine Tendenz, alle versuchen irgendwie etwas Neues zu erfinden. Weil sie glauben, wenn man einfach nur das Altbewährte nimmt und neu aufführt, ist langweilig für die Leute. Und versuchen irgendwie auf Teufel komm raus mit irgendwelchen Neuerungen etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Und schießen damit häufig übers Ziel hinaus und gerade Tech Mahindra ist so ein bisschen, ne? Dieses Turnier, dieses Global Chess League geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Oder? Mit der Bedenkzeit, mit der Art der Kommentierung und mit der Art der Präsentation.
Also Art der Kommentierung, ich hab keinen Kommentar mehr angesehen oder angehört. Ich hatte ganz wenig Zeit über die letzten ein, zwei Wochen. Ich habe hauptsächlich mitbekommen, die Kontroversen ums Ende der Partien, weil da kein Inkrement gewährt wird. Und das ist das, was du gerade gemeint hast. Ne? Man probiert immer mal wieder irgendwas aus. Na, wer natürlich jetzt sagt, oder wer jetzt hier so unsere Generation, ne, wir kennen das ja noch, ne, ohne Inkrement. Früher gab es das ja sowieso nicht. Und wir wissen natürlich, wie chaotisch dann so Blitzpartien aussehen. Ne? Da fliegt alles durch die Gegend, ne? Und es ist vollkommen irregulärer Quatsch. Ne? Und genau das haben wir jetzt auch gesehen wieder, was natürlich jeder vorher wissen konnte, ne? Dass es dann zu irgendwelchen ja wüsten Figuren werfen kommt. Ja, also ich finde es unmöglich und es ist Quatsch mit Soße. Wir haben jetzt wirklich, also man kann problemlos halt durch die Technik ein Inkrement geben. Ne? Man kann jetzt vielleicht noch irgendwie rumphilosophieren, ne? 2 Sekunden, vielleicht wird auch eine reichen, wenn man es noch dramatischer haben will, ja, dass man wenigstens nicht diesen Quatsch hat, wie was bei Firusia gegen Carlsen passiert ist, ne? Dieser, wo er mit dem blanken Springer dann noch gewinnt auf Zeit und so ein Unsinn. Also, nee, sorry, das gehört weg. Das ist einfach nur Blödsinn. Also man kann mit so einem kleinen Inkrement, es ist immer noch spektakulär, weil es sehr, sehr schnell ist. Und es passiert halt dieser Unsinn nicht. Es ist einfach Quatsch, meiner Meinung nach. Also, und ich glaube auch, das werden sie wieder beerdigen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nochmal macht. Aber
das Problem ist bei der Geschichte, also da stimme ich dir nicht ganz zu. Ich hab kein Problem damit. Also wir haben ja eine Pluralität an. Ein Pluralismus an Formaten, das finde ich gut. Mhm. Na, alles Mögliche, ne? Das ist ja okay, finde ich ja okay. Das Problem ist hier die Durchführbarkeit. Wie du sagtest, die Figuren fliegen durch die Gegend.
Ja.
Also gerade, am Anfang habe ich die Kommentierung nebenbei laufen lassen, habe immer wieder mal reingeschaut. Mhm. Nach ein paar Tagen habe ich es nicht mehr geschafft. Ich schaffe das nicht, jeden Tag da reinzuschauen. Das ist zeitlich auch relativ viel, was da passiert, von 2 bis 6 jeden Tag.
Ja.
Da habe ich auch nicht jeden Tag die Zeit, immer reinzuschauen. Aber am Anfang habe ich schon ein bisschen zugeschaut. Es gab immer vereinzelte Partien, aber nicht viele. Insgesamt sind das ja vielleicht nur so 5 bis 10% der Partien, von denen wir reden. Die meisten Partien laufen ganz normal ab. Wo halt dieser Quatsch geschah, dass Firuzja zum Beispiel mit dem Springer gewinnt, gegen Dame, oder da war Abdusatorov gegen Vidit. Das war ein totaler Quatsch. Da war ein Turm ins Spiel. Da war König und Turm gegen König. Und es ging darum, schafft er es noch matt zu setzen. Mhm. Es war klar, dass Vidit das nicht schafft. Da waren nur noch 3 Sekunden. Mhm. Und der König war mitten auf dem Brett. Ja, in 3 Sekunden schaffst du das nicht. OTB. Vielleicht online. Und dann passierte etwas, was natürlich totaler Quatsch ist. Jeder, wirklich beide, haben dann nur noch die Figuren umgeschmissen und die Uhr irgendwann gedrückt. Und es war überhaupt, das war total affig. So, das Problem bei der ganzen Sache ist die Durchführbarkeit. Du kannst eigentlich kein reguläres Spiel durchführen, wenn keine Zeitgutschrift ist am Ende. Das geht dann nicht. Dann ist es einfach nur, wie du sagtest, nur noch die Figuren fliegen irgendwo hin. Dann ist es nicht mehr, was soll das? Eigentlich finde ich es gut, aber es ist nicht durchführbar. Online ist es durchführbar.
Ja.
Ist klar, du drückst auf die Uhr. Ne? Die Uhr ist jetzt alles automatisiert. Da finde ich es okay. Mhm. Also eigentlich finde ich das schon okay, wenn auch mal plus 0 gespielt wird. So wie wir früher gespielt haben, 5 plus 0 Blitzen. Was viele nicht wissen, 5 plus 0 war ja die offizielle Blitzbedenkzeit damals, die wir gespielt haben. Ne? Mhm. Und das hat allen Spaß gemacht. So ist es ja nicht. Da flogen auch natürlich viele Figuren durch die Gegend. Im Vereinsschach völlig total lustig. Eigentlich okay, aber bei offiziellen Wettbewerben, wenn es auch darum geht, auch sportlich den Besten zu ermitteln, ist die Durchführbarkeit das Problem. Weil willst du entscheiden dann am Ende, wenn beide die Figuren umschmeißen? Ich habe auch Figuren umgeschmissen. Ich kann mich erinnern, es geht ja auch nicht. Ne? Also du bist ja nervös, machst dann irgendwas da und dann fliegen die Figuren durch die Gegend. Wie willst du dann sportlich entscheiden, wer jetzt gewonnen hat oder so? Das ist ja nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, na? Also du hast halt auch endlos, also es ist praktisch, im Englischen würde man sagen, Recipe for Disaster. Ne? Also es passieren immer irgendwelchen Scheiß passiert dann. Ne? Also du hast dann auch manchmal das Problem, gar nicht mal absichtlich, aber es wird dann alles umgeschmissen. Und du hast natürlich auch das Problem, die Leute, die also so tendenziell unfair spielen, ne, gibt's ja nun mal auch, die werden dadurch wirklich also bevorteilt in gewisser Weise, ne? Und was noch ein zusätzliches Problem ist, aber da will ich jetzt nicht tief drauf eingehen, die Rolle der Schiedsrichter nimmt stark zu. Und du bist sehr davon abhängig, ob du einen vernünftigen Schiedsrichter da stehen hast oder nicht. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig dann. Also Wahrscheinlichkeit, dass die Partie ohne einen Schiedsrichtereingriff entschieden wird, die ist wesentlich höher, wenn du es ausspielen kannst mit einem Inkrement. Ist einfach so. Du kannst es ausspielen, du hast auch nicht mehr diesen Quatsch, so weiß ich, Turm gegen Turm wird auf Zeit gespielt oder so, ne? Das gibt's ja sonst.
Ja, online, klar, auch.
Nee, auch am Brett. Also ich habe das schon zweimal erlebt. Deutsche Mannschaft, Blitzmeisterschaft, Kirill Georgiev am ersten Brett, ne, spielt zweimal Turm gegen Turm auf Zeit, gewinnt zweimal auf Zeit. Toll, du hast natürlich viel Spaß, ne, irgendwie. Und das kannst du auch nicht mehr reklamieren. Also, du wirst einfach über die Zeit gehoben. Das ist einfach blödsinnig, meiner Meinung nach blödsinnig. Und man kann es ja durch ein kleines Inkrement, 2 Sekunden, kann man es halt leicht verhindern, dass das passiert. Also online, gerade bei so Spaßformaten, ja, meinetwegen, ne? Also da hast du wesentlich dieses Thema mit dem Umschmeißen, ne?
Mhm.
Weil das ist wirklich auch, was machst du da? Da kannst du natürlich, ne, dieses Brüche so zurückdrücken, ist Quatsch, geht gar nicht. Also es ist von Regeln her falsch. Du müsstest praktisch jedes Mal, wenn eine Figur umschmeißt, anhalten und aufbauen lassen und ach Gott, ey. Nee, das sind wirklich dunkle Zeiten, ne? Also die sollte man eigentlich dann nicht mehr haben.
Also ja, aber man muss auch wirklich nochmal differenzieren. Also wie gesagt, wir haben ja einen Pluralismus an Formaten.
Die riecht auch nur mal von OTB, ne? Also nicht
online. Ja, OTB, ja. Und wir haben natürlich die offiziellen Turniere von der FIDE, die sind mit Zeitgutschrift, das ist ja alles okay. 3+2 hat sich bewährt, ist ein gutes Format. Da passiert zwar auch hin und wieder mal was, aber eigentlich bei +2 ist genug Zeit, um vernünftig zu ziehen, ne? Und absolut ausgeglichene Endspiele nicht sinnlos sportlich weiterzuspielen. Das ist gewährt. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch fair. Und es ist übrigens immer noch Blitzen, denn am Ende macht man immer noch super viele Fehler. Es ist immer noch Blitzen, letztendlich.
Und es sieht auch immer noch spektakulär aus.
Genau.
Also, ne, das muss man sagen, es ist immer noch
Absolut. Ja. Also hier, glaube ich, ohne Zeitgutschrift schießt man ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber nochmal, es ist deren Veranstaltung, es ist deren Geld. Wenn die das so machen wollen, die Organisatoren, es ist ihre
natürlich.
Sache. Ja,
klar.
Und da müssen sie dann sehen, wer hat Bock, sich das anzuschauen? Wie reagieren die Leute drauf? Die Spieler sind, also den Spielern ist es, glaube ich, eh egal, weil die natürlich fürstlich bezahlt werden bei dieser Global Chess League, die dabei sind. Denen ist es wahrscheinlich letztendlich Wumpe. Ne? Die machen halt dann auch ein bisschen Ballyhoo mit. Ne? Und was mir aber auch noch mehr nicht gefällt, ist dieses gekünstelte Spannungsaufbaubögen, die da ständig, diese Narrative, die da miterzählt werden. Da wird Spannung aufgebaut in Situationen, wo gar keine Spannung ist. So irgendwie, ne? Und auch, die haben mal verschiedene Mittel eingesetzt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. So, jetzt gewinnt Wahrscheinlichkeit 55% für Weiß, so, ne? Und dann 30 für Schwarz und so, ne? In Stellung, wo du denkst, so, was, ist da noch gar nichts passiert. Aber das richtet sich offensichtlich so ein bisschen auch an das Nischenpublikum. Also so ein bisschen diese die Anfänger, Amateure, die nicht direkt verfolgen können, was da passiert. Ich glaube, darum geht es. Auch Saga Shah finde ich, ich mag ihn, ist ein netter Typ, aber da schießt er auch sehr übers Ziel hinaus und erhöht ständig seine Stimme in Situationen, wo ich denke, so, Alter, hier passiert überhaupt nichts. Entspann dich mal, ne? Also echt. Das ist unglaublich. Also man merkt richtig, dass die sich verstellen. Also auch so Leute wie David Howell, Jovanka Hauska, Tanja Satzsteff, die sind alle dabei, James Canty und so. Gut, James Canty,
ist ein Action-Kommentator, oder? Ist klar.
Also David Howell ist normalerweise eher ein ruhiger Typ, so, ne? Ganz sachlich und so. Und da ist er ganz anders plötzlich. Dann fängt er an, irgendwie total überhöht zu reden halt, ne? Also die haben offensichtlich ein gewisses Skript. Und die versuchen, dieses Skript einzuhalten, ne? Um das dem Ganzen nochmal so einen richtigen Spannungsbogen hier mitzugeben. Da, geiler Turmschwenk hier von A3 nach H3.
Nee, keine Koordinaten.
Nee, keine Koordinaten?
Ja, das, nee, das ist zu schwierig.
Nee, da kommt der zu schwierig. Von rechts nach das rechts, von links nach rechts, Turmschwenk, geiles Ding. Ja, kann ich auch machen, ist kein Problem, ne? Aber irgendwo muss man natürlich auch authentisch bleiben und die sich nicht komplett verstellen. Ich verstehe das Ganze, ich verstehe natürlich die ganze Geschichte, aber ich weiß nicht, wie das ankommt letztendlich. Ich bin mal gespannt.
Also gut, ich habe eigentlich immer irgendwie so ein bisschen ein Problem mit Teamwettbewerben, wo die Teams so mehr oder weniger willkürlich zusammengesetzt sind, muss ich sagen. Also ist ein bisschen noch, also ich krieg jetzt nicht die Namen zusammen, aber die haben dann ja so typische, ne, so. Ja, so ein bisschen schmissige Namen, ne? Wie hießen die da? Alpine Warriors oder was auch immer, ne? Irgendwie solche Geschichten. Und im Prinzip ist das eigentlich ziemlich wurscht, ne? Also als ob da einer irgendwie großartig, also es gibt ja keine Fans, ne? Also keiner ist ja Fan von irgendeiner Mannschaft da. Das ist noch ein Unterschied zu sowas wie FIFA-Club-WM, ne? Wenn dann Bayern gegen Barcelona spielt, dann sind wirklich die Fans von Bayern, ne? Da gibt es richtig Fans, ne? Das ist ja bei solchen Wettbewerben hier nicht der Fall. Allerhöchstens noch, wenn du so, du hast ja schon Teams, die ein bisschen gefärbt sind, ne? So indisch gefärbt oder so, dann denkt man sich, dann ist es eher dann aus der Ecke, ne? Dass da Fans sind. Aber, naja, gut, okay. Also, was ich ein bisschen unübersichtlich halt auch finde, sind diese ganzen Wettbewerbe so, jetzt gibt dieses Ding, dann gab es ja dieses Ding hier, wie hieß das denn jetzt
wieder? Welches Ding?
Das Vadim Rosenstein, wo er da, das ist doch so ähnlich, ne? Also mit irgendwelchen
die Rapid Van.
Ja, zusammengewürfelte Mannschaften im Prinzip, ne? Also es ist irgendwie alles doch sehr ähnlich, ne? Oder natürlich ist anders gemacht, aber ne, irgendwie, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist die Global Chess League und was ist diese Geschichte, das hätte ich vielleicht gar nicht auseinandergekriegt.
Oh, Christo, jetzt überzieh mal nicht so. Also das eine war eine WM, sogar von der FIDE.
Ja.
FIDE Rapid Team WM.
Ja gut, klar. Das ist für mich zwei Veranstaltungen mit Thekenmannschaft, ja, nur mit viel Geld drin. Ne? Also egal.
So ein bisschen schon. Wenn man kritisch ist, klar.
Also nicht böse gemeint, man kann so Dinger ja machen, ne? Aber so richtig, dass ich jetzt sage, ja, ne, das ist jetzt hier irgendwie super duper, ne? Irgendwie, nee, also richtig,
mich das jetzt. Da finde ich, muss ich sagen, die Champions Chess Tour auf chess.com deutlich klarer strukturiert.
Ja, genau.
Das deutlich klarer strukturiert und mit Sponsoren auch behaftet. Ne? Eine Tour mit mehreren Turnieren übers Jahr verteilt, ist online. Da kann jeder teilnehmen, ist inklusiv. Deutlich klarer strukturiert, definitiv. Das ist hier wirklich sehr zusammengewürfelt, die Global Chess. Ich weiß auch bis jetzt nicht, wie die Namen zustande kommen. SG Alpine Pipers oder wie heißt. Ich verstehe nicht, wie die Namen zusammenkommen. American Gambits. Warum? Keine Ahnung. Ja. Das wird auch nicht erklärt. Also ich habe das auf chess.com habe ich bisher geguckt. Ich glaube, es gibt auch keine offizielle Webseite. Und dementsprechend habe ich keine Ahnung, wie die Namen zustande kommen der Teams. Ne? Triveni Continental Kings. Was ist Triveni? Ist das eine Firma?
Bestimmt. Habe ich zwar noch nie gehört, aber muss irgendein Eigenname sein. Ja.
Ganges Grandmaster. Ganges ist ein Fluss, oder?
Ja.
Ja, das ist ja keine Firma. Upgrad Mumba Masters. Mumba, okay. Mumbai? Mumba? Ja, aber man kann erstmal nur erahnen. Ja, wie auch immer. Das ganze Ding ist natürlich schön für alle Beteiligten, die dort sind. Es fließt viel Geld. Man hat einen riesen Sponsor mit Tech Mahindra, das finde ich schon mal gut. Natürlich Indien sehr interessiert, natürlich jetzt bei so vielen indischen Stars. Naheliegend natürlich, dass auch indische Unternehmen natürlich anspringen auf die Nummer. Stell dir vor, du hättest in Deutschland jetzt 6-7 Superstars unter den Top 20, Top 30, du wärst Olympiasieger, dann würden hier auch Volkswagen, auch BASF Schlange stehen, ne, als Sponsoren, das ist ja ganz klar, ne? Die würden sich damit identifizieren, ist ja gar keine Frage.
Das ist ja auch dann am Ende für so Konzerne nur Klimpergeld, ja? Also
für Tech Mahindra ist das wenig.
Ja.
Das ist ein Riesenunternehmen.
Weil die, also größere Unternehmen, die sind ja interessiert am Sportsponsoring, aber es müssen schon irgendwie Events sein, die wirklich was hergeben, ne? Also wo du eventuell eigene Galionsfiguren hast, also aus dem eigenen Umfeld oder wo es wirklich um richtig was geht, ne? Also ich kann mich noch erinnern, ich habe ja auch mal in einer größeren Bank gearbeitet früher und da habe ich mich mal mit Leuten unterhalten, die da im Marketing waren. Die haben zum Beispiel gesagt, klar, wir haben auch hier ein relativ ordentliches Marketingbudget, aber wir machen kein Sponsoring für Events, die unterhalb einer Europa- oder Weltmeisterschaft sind. Also mit irgendeinem, ne, also es musste dann schon Eishockey-WM sein oder damals gab es sowas wie beim Tennis in Düsseldorf so eine Team-WM oder so,
das haben die gesponsert. ATP-Team-WM in Düsseldorf.
Genau, das gab's, ne? Also sowas haben die gesponsert, ja, aber nicht irgendwie so Kleinzeug, ne? Und das ist in der Tat so. Ne? Wenn man jetzt so einen Boom hätte wie in Indien, gäbe es hier sicherlich da auch eher eine Chance. Ne?
Natürlich, ganz klar. Keine Frage. Ich meine, in Norwegen, was mit Carlsen passiert ist, die letzten 10, 15 Jahre, wie viele. Ich meine, das Fernsehen hat übertragen, die ganzen Turniere. Ne?
Ja, klar.
Alle drauf eingegangen, ist ja logisch. Ja, vielleicht noch ein, zwei andere Themen noch, bevor wir hier uns festquasseln. Es gab ein ja, nicht so prominent. Wir haben natürlich die Kramnik-Problematik mit dem Cheating die ganzen Wochen und jetzt kam ein Ban auf chess.com von einem Großmeister, ist jetzt aus der zweiten Reihe, Denis Kadric. Und das wurde jetzt bekannt. Das ist übrigens der Spieler, der Vincent Keimer bei der Olympiade geschlagen hat, zwischendurch, in der vierten Runde, in der dritten Runde. Genau. Was war das, Montenegro?
Weiß nicht, Montenegro. Ja, genau.
Es war eine sehr schöne Partie, die habe ich live kommentiert. Das war ein Italiener, das war der Kadric. Er ist ein guter Spieler, Denis Kadric. Der wurde gebannt auf chess.com. Da gab es jetzt super, super viele Social Posts auf Social Media Kanälen. Reddit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Reddit verfolgst, ist ein riesen Post zu dem Thema. Also Reddit hat eine große Schachrubrik übrigens. Ich gucke da selten rein, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe früher öfter geguckt, mittlerweile nur noch Twitter, einfach damit das so ein bisschen nicht ausartet, sozusagen.
Mhm. Ja, und es ist sehr, sehr schwierig, ne? Also von außen das zu beurteilen, solche Fälle, muss ich gestehen. Mhm. Irgendwie. Ich vertraue chess.com bis zu einem gewissen Grad, dass die nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Ähnlich wie Lichess natürlich auch. Ich glaube nicht, dass da Leute sitzen und arbeiten in diesen Abteilungen und sagen, ach, den bannen wir jetzt, weil mal seine Fresse nicht passt oder so. Das mit Sicherheit nicht. Hundertprozentig nicht. Ich denke, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber das System natürlich durchlässig ist und es wahrscheinlich immer wieder zu Fällen kommt, wo ungerechtfertigt jemand gebannt wird. Ne? Das System kann unmöglich perfekt sein. Und vielleicht ist Kadric so ein Fall. Ne? Der spielt schon super lange unter denselben Accounts auf verschiedenen Plattformen. Du hast gegen ihn schon mal gespielt, da wirst du gleich mal was zu sagen. Und ein Argument, was besonders wichtig ist in dem Zusammenhang, er ist Schachtrainer und ein sehr guter Großmeister. Und hat irgendwo mal überperformt mit ein paar Partien, ne, wo er wahrscheinlich ein paar starke Leute geschlagen hat, mit einer riesen Performance. Aber es gibt immer Argumente, warum er das getan hat. Ne, indem er zum Beispiel die Eröffnung sehr gut im Prinzip auswendig kennt und dann einfach bis zum Schluss eine perfekte Partie spielt. Sowas zum Beispiel. Aber es ist sehr, sehr schwierig von außen das zu beurteilen. Ich habe jetzt auch nicht so viel zu dem Fall gelesen, aber generell, jetzt mal vielleicht nicht nur Kadric, sondern generell, perfekt kann das System nicht sein. Ne? Und vermutlich schlüpfen da immer wieder Fälle durch, die ungerechtfertigt sind, ne?
Das kann sein. Ich glaube nicht, dass es viele sind, weil so viele öffentlich bekannte Fälle, die jetzt wirklich so richtig offiziell kommuniziert sind, gibt es ja gar nicht. Nee. Es gibt immer ganz viele, so die, wo dann die das, ja, das wissen wir irgendwie, dass da was war oder so. Und vermutlich so Insider, die näher an der Spitze sind, wissen ganz, ganz viele Fälle, ja, aber die auch nicht offiziell kommuniziert sind. Also, was man mitbekommt, ist ja so, die Prozesse, die bei chess.com oder auch bei LeeChess ablaufen, die sind ja so, da sitzt nicht eine Person, die dann entscheidet, nee, der hat gecheatet, wir bannen den jetzt, sondern das ist ja eine Gruppe von Leuten und das hat verschiedene sozusagen Level, die da durchlaufen, ne? Also, die gucken sich an, die filtern immer durch und irgendwann gibt's so Fälle, die sich dann immer mehr verhärten und irgendwann muss man sagen, okay, den bannen wir jetzt, aber dann muss das auch abgestimmt sein mit x Leuten. Also ich kenne jetzt nur ein Beispiel, was ich mal in einem Podcast gehört habe, wie LeeChess das macht. Und chess.com wird es, ich vermute, eher noch rigoroser machen. Bei LeeChess gab es mal einen Bannfall von einem Großmeister, erwähne ich jetzt nicht wer. Da sagte der Verantwortliche für die Außenkommunikation, ne? Also der das am Ende dann kommuniziert hat, ne? Dass die 40 Leute involviert hatten im Anti-Cheating, 40 Personen, inklusive einiger Großmeister, also Leute, die von der Spielstärke kommen und Leute, die von der Statistik kommen, die von der Technik kommen, also die vielfältig was sagen können zum Thema. Und 40 von 40 haben gesagt, der hat gecheatet. So, und ganz ehrlich, also dann bin ich geneigt, dem zuzustimmen. Also, ne, also man denkt dann immer, oder das habe ich auch manchmal den Eindruck, dass so ein Kramnik das denkt, ne, dass da irgend so ein Wichtel sitzt bei chess.com, der keinen Schach kann, und dann sagt, ah nee, der hat ja gecheatet oder eben auch nicht, ja. Das ist Quatsch. Da sitzen hochbezahlte, also im Falle von LeeChess nicht, weil es eine andere Organisation ist, aber da sitzen hochbezahlte Experten und zwar Dutzende, die dann einstimmig entscheiden müssen, so ist es oder so eben nicht. Und chess.com war nun wirklich extremst vorsichtig in den letzten Jahren, damit irgendwas daraus zu geben. Die haben immer wieder den neuen Leuten neue Chancen und so weiter gegeben. Also ich denke, die Quote der falsch Beschuldigten, die ist gering. Also,
naja, das mit Sicherheit, ja.
Denke ich auch. Sehr gering.
Nee, ich habe schon hohes Vertrauen.
Also zu dem Fall kann ich gar nichts sagen. Ich hab gegen ihn wirklich auch mal gespielt. Ich wusste aber nicht, dass das Kadrisch ist, weil der hat früher auch im ICC gespielt, häufiger mal. Also Keyborg 95, ne, war der Name. Ich habe mir immer gedacht, das wäre ein anderer, ne, weil er sich so ähnlich hat wie Borki Predojevic oder so.
Keyborg Predojevic,
ja. Ne? Ja, der stand aber nicht drin, der Name, ne? Deswegen habe ich immer gedacht, das wäre ein anderer gewesen. Aber ich kann zu den Partien überhaupt nichts sagen. Ich habe auch jetzt in dem Fall mir nicht angeguckt, die Partien, die der gespielt hat oder so. Ich sah nur, dass das irgendwie hochkam, dieses Thema. Es ist natürlich für die Betroffenen, wenn es wirklich unberechtigt passiert, sehr schlimm. Ganz, ganz klar. Ne? Aber ich habe meine Zweifel, muss ich sagen, dass da viele unberechtigt beschuldigt werden. Ich glaube, das sind ganz, ganz, ganz wenige, weil die sehr vorsichtig sind, auch aus legalen Gründen, ne, dass man da nicht irgendwas raushaut, was irgendwie ungerechtfertigt ist. Naja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Der hat sich ja jetzt so selber geäußert und dann wird man ja sehen, was dabei rauskommt.
Mhm. Ja, belassen wir es erstmal dabei. Ist auch ganz schwierig, darüber zu urteilen. Das Cheating-Thema wird uns immer verfolgen. Ne? Mit Online-Schach wird das niemals zu Ende gehen, ist ja ganz klar. Du hast kurz erwähnt, letztes Thema vielleicht für heute, Internet-Chess-Club. Mhm. Du hast Internet Chess Club erwähnt, du hast früher gespielt auf Internet Chess Club.
Ja.
Das war eine. Vielleicht erzählst du mal was dazu. Was ist der ICC? So wird das abgekürzt.
Ja.
Und was können wir jetzt aktuell darüber erzählen?
Ja, ICC oder Internet Chess Club ist einer der ältesten Online-Schachserver. Also der ist entstanden aus dem, ich glaube, aus dem Fix, ne? Free Internet Chess Server. Und die haben sich dann so gegründet, glaube 1995 oder so. Das ist, glaube ich, die richtige Zeit. Also ich habe auf dem ICC angefangen zu spielen 1997, also schon lang her.
Ja.
97, 98, ich glaube 97. Das waren so die Urzeiten, ne, muss man sagen. Aber da waren damals schon sehr viele starke Spieler. Das hat ja auch Nakamura zum Beispiel angefangen, ne, zu spielen. Gegen den habe ich gespielt als 10-, 11-Jährigen, ne, hat er Bullet gespielt und während der Bullet-Partie dann noch irgendwelche Kommentare reingepostet. Wahnsinn. Naja, also das ist die Legende, die Server-Legende, ne, sozusagen. Die gab es halt irgendwie immer schon, gab es am Anfang, als noch Chess.com gar nicht gegründet war oder ein Chess24 oder ein D-Chess. Ne, das sind ja alles relativ späte.
Ja, viel später.
Viel später, ne? Also, und ICC, ich habe auch öfter mal für die gearbeitet, ne? Ich habe für die Videos gemacht, kommentiert, Live-Kommentar auch haben wir da schon gemacht. Damals eigentlich so im Radioformat, ja, da gab es auch noch nicht mit Webcam, das war zu neumodisch. Da haben wir dann Radiokommentar gemacht, aber das war cool. Ich hatte alle möglichen coolen Kommentatorenjobs mit Joe Benjamin, mit Alex Jermolinski, mit ach ja, also ich weiß nicht, ganz viele, ne? Also hat immer, Peter Swidler hat nie geklappt, das hätte ich total gerne mal gemacht, aber das hat nie hingehauen. Also war eine ganz coole Sache. Ich hatte auch mit denen immer eine faire Geschäftsbeziehung, muss ich sagen, das war auch ganz nett. Ich habe auch mal so einen Videokurs für die gemacht. Das Ganze hat sich dann irgendwann so ein bisschen verlaufen, als dann die ganzen Konkurrenzserver dann kamen. Ne? Also dann hatten wir ja einen Chess24 seit 2014, 15, glaube ich, ne? Diese Ecke, 14. Mhm. Und dann habe ich begonnen, für die ein bisschen was zu machen. Und dann ist man da so langsam von weggekommen, ne, von dem ICC. Ein Problem von dem Server war eigentlich immer, dass die, man konnte nicht vernünftig auf einer Web-Oberfläche spielen, sondern immer nur mit einem Client, also mit einem Programm, was man sich installieren musste. Und das ist natürlich sehr alte Technologie. Ne? Das war auch dann immer sehr, sehr unbeweglich. Also man hatte immer nur diesen Client und man konnte da nichts irgendwie mal eben drauf programmieren oder die konnten da nichts mal eben drauf programmieren. Also das war alles so ein bisschen altmodisch. Ne? Es hat eigentlich immer recht gut funktioniert. Also es war sehr performant. Ne? Man hatte also nicht irgendwie ein Lag-Problem oder irgendwas. Das war eigentlich immer ganz nett. Mhm. Ja, und die haben jetzt so eine Art Comeback gestartet, glaube ich. Ne? Also noch so eine, ich denke mal mit einer neuen Oberfläche irgendwie, wahrscheinlich auch im Web, aber ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt, weil also ich habe jetzt nicht die große Bedürfnis, jetzt noch mal irgendwo woanders zu spielen. Wenn ich dann spiele, dann spiele ich mal ein bisschen auf chess.com, mal einen Teil Tuesday oder ja, schon mal irgendwie, ja, gelege ich mal was für meinen Verein, ne, der dann auf Lichess ist, aber sonst mache ich da jetzt auch nichts mehr großartig. Hast du mal im ICC gespielt? Ich kann mich nicht erinnern, dass du mal gespielt hast.
Wenig. Ich habe damals wenig gespielt, Ende der 90er. Ich habe auch auf dem Fritz-Server gespielt. immer so wieder mehr, mal auf, von Chessbase, das waren ja so die zwei großen Clients, aber Chessbase war auch, glaube ich, mit einem Client, meine ich. Ja. Und dann kam ja ab 2007 Chess.com, irgendwie so 2010 kam Lead Chess, Chess24, okay, Chess24 war eine sehr, sehr kurze Zeit, ne, 2015 bis 2021, da hat aber kaum jemand gespielt, weil das nicht performant war auf der Web-Oberfläche. Und die Frage ist jetzt für mich so, hat es überhaupt irgendjemand eine Chance, die Dominanz von Chess.com und Lead Chess zu brechen oder überhaupt diesen, von diesem großen Kuchen etwas abzubekommen? Denn offensichtlich versuchen hier die Leute vom ICC, die damals erfolgreich waren, mit dem gleichen Produkt, mit dem Namen, etwas vom Kuchen abzubekommen, ne? Also es ist ja so, dass Chess.com dominant ist auf dem Markt. Nicht, es hat kein Monopol. Also es wird immer wieder verwechselt zwischen Monopol und Dominanz wird immer wieder, es findet immer wieder eine Verwechslung statt. Es gibt ja super viele Anbieter im Schachbereich, auch Server. Nur sie haben halt eine Dominanz sich aufgebaut über jetzt 16 Jahre, ne? Seit 17 Jahren. Hat auch sehr lange gedauert übrigens. Und hat es überhaupt ein anderes Produkt, hat es eine Chance und was muss es tun, um etwas von diesem Kuchen abzubekommen? Du sagst es ja schon, für dich, ja, du hast keine Lust jetzt darauf zu spielen, weil du hast natürlich keine Lust, deine Gewohnheiten zu ändern. Du bist ja auf Lead Chess, auf Chess.com, spielst dort, warum woanders spielen? Man hat ja seine Base, ne? Und ich habe den Eindruck so, nein, die haben keine Chance. Wenn die nicht irgendwas Revolutionäres anbieten auf ihrer Seite und nicht einfach nur das machen, was alle anderen auch machen, dann haben sie keine Chance.
Ja, sehe ich genauso. Also ich habe es mir nicht angesehen, ob sie jetzt irgendwas Besonderes tun, muss ich sagen. Ich habe auch nur gesehen, dass sie da so ein bisschen gepostet haben, ne, auf Twitter, ne, wir sind wieder da und so weiter. Ne. Aber ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob da irgendwas jetzt Besonderes ist. Mir fehlt ja auch ein bisschen die Fantasie, was das vielleicht sein sollte. Ja, also was genau will man jetzt da machen? Für viele ist auch ganz wichtig der Community-Aspekt, dass man spielt irgendwo, wo vielleicht auch, wo man sehen kann, online sind halt irgendwie Freunde und Bekannte, mit denen kann man vielleicht auch ein bisschen quatschen und ähnliches. Also man spielt typischerweise da, wo die anderen sind, die man so kennt. Ne? Und sowas ist natürlich ganz schwierig aufzubrechen. Und klar, die sind jetzt nicht neu in dem Sinne, sondern sind ja so ein Comeback-Kit. Die gab es ja früher dann schon. Vielleicht hoffen sie, dass sie dann Leute zurückbekommen können, ne? Sozusagen, die sie mal hatten. Ne? Kann natürlich sein, dass der eine oder andere da Interesse hat, aber für Leute, die irgendwie damit Geld verdienen wollen, ist natürlich eine Frage, ob die da Turniere vielleicht anbieten. Das kann natürlich immer ein Argument sein für Profis, aber für so, ja, Hobbyspieler oder Einsteiger oder so, glaube ich, ist das sehr schwierig, da irgendwie ein Argument zu finden, warum man da dann unbedingt spielen wollte. Ne? Man kann immer natürlich sagen, zum Beispiel Chess.com, die Performance könnte besser sein manchmal, ne? Man hat ja manchmal so,
ist das Spielen?
Ja, ein bisschen, also sie haben es verbessert, aber könnte ein bisschen besser sein.
Ja, oh doch, ja. Ein bisschen. Ja, aber vernachlässigbar.
Also es ist kein Riesenfaktor, ne? Nee. Aber ich denke, ein bisschen Luft nach oben haben sie da immer noch. Also früher war es wirklich schlecht. Das muss man sagen, war schlecht, das haben sie verbessert.
Das war lange her.
Ja, lange gut, her. Aber das war zum Beispiel so ein Argument in der Zeit, als so als Lead Chess nicht gab, ne? Also es gab mal eine Phase, da gab es ICC und Chess.com. Also da gab es keine, ja, vielleicht noch hier Chessbase, ne, diese Fritz-Server-Geschichte. Da war immer ein Riesenproblem. Da war die Chess.com-Performance wirklich schlecht. Also
Ja, damals, ja, lange her, ne, wie gesagt.
Ich sag ja, ist lange her, ne? Also da war das zum Beispiel so ein Thema, ne? Also Performance, wie gut ist die Spielerfahrung sozusagen. Das war zum Beispiel für Chess24 der Killer, ne?
Ja, klar.
Da konntest du den wirklich nicht gescheit spielen, ne? Das war immer ein Riesenproblem. Und da heute irgendwie alle Plattformen irgendwie gut sind, ne, kann man da eigentlich auch nicht viel punkten mehr. Ne?
Also, genau, ja. Du kannst es nicht besser machen, das Spielerlebnis. Ne? Das ist ja das Wichtigste für die Leute. Eigentlich 90% der Leute wollen spielen. Das ist ja logisch. Ne? Die wollen Schach spielen. Und wenn das vernünftig funktioniert, es ist fließend, wie auf diesen beiden großen Seiten, ja, warum soll man da woanders hingehen? Ne? Ist das gleiche Spiel. Ne? Und ich habe mich angemeldet auf ICC, ich habe ein bisschen gespielt. Es ist okay, man kann spielen, aber das ist nicht so fließend wie auf Chess.com oder Lead Chess. Das ist aber auch kein Killer. Aber auf der Seite gibt es nichts Neues. Das ist genau das Gleiche wie auf allen anderen Seiten auch. Es ist nicht so, dass irgendeine Seite oder irgendjemand daherkommt und irgendwie die tolle Idee hat. im Schachbereich. Mhm. Ne? Es ist alles ausgelutscht, so ein bisschen, hat man den Eindruck. Und es ist irgendwie, du hast eine Coca-Cola und alle anderen kopieren das Rezept. So, ne? Und dann gibt es 20.000 Coca-Colas halt. Ne? Und alle machen im Prinzip so eine kleine Änderung in die Cola rein vom Rezept her, aber es schmeckt wie Cola. Und das Gleiche hast du hier, wir spielen überall Schach. Und es wird nichts Neues präsentiert. Also, ergo, warum sollte das funktionieren? Wieso sollten die jetzt was vom Kuchen abbekommen? Wieso sollte jemand bereit sein, dort irgendwie eine Jahresgebühr zu zahlen, um dort Schach zu spielen? Falls das überhaupt gibt, die Memberships. Also ich habe jetzt am Anfang ein bisschen gespielt und habe jetzt auch schon wieder sein lassen, weil ich mir denke, ja, warum soll ich da spielen? Halt, ne? Mal davon abgesehen, dass es natürlich nicht so viele Spieler gibt auf der Plattform und das ist natürlich auch immer ein Killer. Ne? Also deswegen sterben ja bestimmte Plattformen auch aus, wenn du da keine Gegner findest. So wie zum Beispiel FIDE Online Arena. Da habe ich auch mal eine Zeit lang so ein bisschen rumprobiert, ne? Weil es da auch ein paar Turniere immer wieder gibt. Aber wenn du keine Gegner findest, ja, dann gehst du natürlich raus. Ne? Und spielst natürlich auf der Plattform wie Chess.com und Leeches, wo du immer Gegner findest.
Ich glaube auch, dass das schwierig ist. Also früher war ICC auch ein reiner Bezahlserver, ne? Also es gab gar keine freien Accounts. Du konntest nur, ich glaube, so 2 Wochen umsonst spielen und dann warst du raus oder hast bezahlt. Ne? Oder warst Titelträger. Also ab IM aufwärts konntest du dann umsonst spielen. Aber auch als FIDE-Meister habe ich mal bezahlt. Jahre lang. Ne? Mhm. Ja. Ich war ja lange noch FM. Wobei damals war es auch mehr oder weniger alternativlos. Also jetzt in dieser Zeitspanne Ende der 1990er, Anfang der 2000er. Da war das wirklich ohne Alternative. Mhm. Ne? War auch eine coole Zeit. Also ich meine, da waren coole Gegner. Ich meine, ich habe gegen alle gespielt. Ne? Nakamura, dann Caruana hat auch lange dann noch gespielt. Den habe ich ein paar Mal gehabt. Magnus auch, die Partien, aber da war der 10 oder 11, ja, die Partien sind leider nicht mehr, kann ich nicht mehr finden. Hätte ich gerne mal, wäre lustig, irgendwie zu gucken, was man da gemacht hat, aber naja.
Ja, meine also, Partie gegen Nakamura, ich habe den 2-mal geschlagen auf Chessbase, damals auf dem Fritz-Server, da war er 16, da hat er mich direkt beschimpft, ne, und sagt, ich bin ja, Cheater. Klar. Ja, der hat jeden beschimpft damals, das war echt geil, ne, das war echt eine lustige Zeit, der hat wirklich jeden beschimpft, das weiß ja keiner heutzutage, das war so echt so ein totaler grinscht, das war fürchterlich, direkt, wenn er verloren hat. Mm. Dabei hat er nur sinnlos rumgeopfert. Ich kann mich erinnern. Ich habe die Partien gibt es natürlich nicht mehr.
Ja, ich habe bei einem Video, ne? Also ich habe einmal gegen ihn gewonnen von, weiß ich nicht, unzähligen Partien. Und da hat er am Ende mich auch nochmal beleidigt. Also es ging noch. Es war jetzt nicht so ganz unterste Schublade, aber irgendwie schon, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also zumal er auch einfach nur Scheiße gespielt hat. Also es war jetzt nicht so, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nicht über die Zeit gehoben im Turm weniger oder irgend so ein Quatsch, sondern einfach nur eins auf die Nuss gekriegt, weil er eine vollkommen bräsige Eröffnung gespielt hat. Und dann, naja, egal. Also
passiert.
Okay.
Ja, okay. Klar. Ja, ICC werden wir verfolgen, aber ich glaube nicht, dass da viel passieren wird, wenn ich ehrlich bin. Also.
Es ist, der Vergleich mit der Cola, ne, der ist nicht falsch. Ne? Man kann dieses Produkt Online-Schachspielen nicht grundlegend neu machen. Also es gibt einfach keine brillante Idee, also die man bringen könnte. Man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie der super Punkt, ne, den es vorher noch nicht gegeben hat. Glaube ich
was,
nicht.
Was?
Sehe ich nicht. Was soll das sein? Ne? Also wenn einer eine tolle Idee hat, toll, macht mal, ne? Aber ich wüsste nicht, was es sein sollte.
Stimmt.
Und es ist
Leute, halt, ihr hört zu. Habt ihr eine super Idee, für was auf der Schachplattform noch fehlt, was man machen könnte?
Tja.
Wenn ich eine hätte, würde ich sie jetzt sowieso nicht rausposaunen. Die würde ich eher verkaufen.
Ja. Es gibt auch einfach die bestehenden, gut, Leeches, Chess.com sind die beiden, über die man dann immer redet. So ein Chess.com, muss man sagen, die waren natürlich auch mega clever, ne, über die ganzen Jahre jetzt mit ihrem Streamer-Programm, ne, die Leute gucken da rein, finden Schach auf Twitch, wo spielen die, aha, Chess.com und so weiter. Also da hat so ein neuer, im Prinzip sagen wir mal, jemand, der neu in den Markt reinkommt, so ist es de facto, ne.
Ah, hier, diese französische Klitsche, wie hieß die nochmal?
Also, Immortal Chess.
Immortal Chess. Die haben einen auf Bohai.
Die waren doch Mortal, ne? Die waren gar nicht Immortal.
Von denen spricht keiner mehr, ne? Die haben versucht, mit den Streamerinnen was zu machen. Die haben schon ein bisschen was versucht. Die hatten wohl auch ziemlich viel Kohle am Anfang. Aber jetzt scheint das Geld ausgegangen. Von denen höre ich gar nichts mehr.
Ja, haben wir schon wieder ein tolles Thema, ne? Wo sind diese komischen Firmen? Wo sind die hingegangen?
Tja, keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, die Seite sieht gut aus, wenn ich jetzt ich gehe mal drauf. Bin jetzt mal draufgegangen.
Ja, die gibt's noch. Also die sind jetzt nicht weg, ja, ganz.
Ja, aber jetzt sagt er, too many requests. You have sent too many requests in a given amount of time. Witzig. Ich habe ich hab 2-mal draufgeklickt. Okay. Okay, ich sehe schon. Auch große Probleme. Da man kommt nicht auf die Seite. Naja, witzig. Gerade jetzt live wollte ich das testen. Ist mir gerade eingefallen wieder. Ne? Die haben ja auch einen riesen Ballihu gemacht in den letzten 2-3 Jahren, aber irgendwie geht es da auch nicht weiter.
Tja, es ist schwer, ne? Markteintrittsbarriere ist hier ziemlich hoch. Ne? Wenn wir neue Cola erfinden, versucht auch keiner mehr. Also nicht im großen Stil.
Wobei es da immer wieder so lokale Geschichten gibt, ne? Fritz Cola hier im Norddeutschland, ne? Solche Geschichten, ne?
Ja, oder hier, wir haben hier Green Cola.
Als Marke oder als
Abgabe? Das ist ein Start-up. Das ist gar nicht so schlecht, weil die machen dann eine zuckerfreie Cola, die nicht so schädlich ist wie die Cola Zero.
Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder mit irgendeinem Süßungsmittel, oder?
Ja, das ist ein anderes Süßungsmittel, was nicht ganz, wie gesagt, nicht ganz so schädlich ist. Aber wie auch immer, ne? Eine zweite Coca-Cola wird da keiner mehr, ne? Das ist, kannst du vergessen.
Da habe ich zum ersten Mal gehört, Green Cola. Ich gehe da gleich drauf. Ja, stimmt, neu. Ja. Es ist ja Wahnsinn, ne? Dieser Markt ist so groß, dass immer noch, also generell, der Lebensmittelmarkt ist so groß und auch der Getränkemarkt, dass so viel Geld abzuschöpfen, dass da immer wieder versuchen, Unternehmen irgendwas Neues zu erfinden, um von diesem Kuchen was abzubekommen. Das ist schon sehr interessant, finde ich das. Das Phänomen finde ich interessant. Also wenn ich, das jetzt natürlich hat nichts mit Schach zu tun, aber generell, wenn ich in so einen Supermarkt gehe und dann irgendwie so viele verschiedene Sorten oder Marken sehe von einem und demselben Produkt, wo ich mir denke, ja, eigentlich reicht eins. So. Oder ist das ein mega Überangebot. Irgendwie so, erstmal, wo leben wir eigentlich? So pervertiert, dieses gesamte Konsumverhalten und dieses Angebotsvielfalt, mega pervertiert. Und du als Konsument irgendwie gar nicht mehr weißt, was du da zu dir nimmst, ne? Weil so wahnsinnig, und dann nur noch das Marketing letztendlich dann irgendwie entscheidet so ein bisschen, ne? Wer was.
Ja, Marketing ist ein Punkt, aber du hast natürlich auch heute, wenn man jetzt sagt, die Produkte, die Produktvielfalt kommt natürlich auch teilweise durch eine erhöhte, durch ein stärkeres Bewusstsein des Konsumenten, was er kauft. Also, ne, wenn wir jetzt sagen, ne, zum Beispiel, du kannst das Cola-Beispiel zu Ende spielen, ne? Also, wenn man jetzt ein bisschen auf seine Gesundheit achtet, weiß man, okay, also die traditionelle Cola kann man gar nicht trinken, absurd, ja, blanker Zucker. Dann würde man vielleicht eine andere trinken wollen, die wo kein Zucker drin ist. Dann guckt man sich an, welche Süßungsmittel sind drin. Also man konsumiert vielleicht bewusster und guckt sich das genauer an. Und so gibt's natürlich auch manchmal Nischen. Ne? Wenn ich jetzt denke, ne, wir haben letztes Mal auch mal so, da haben wir mal drüber gesprochen, ne, Thema sowas wie Joghurt und Joghurt-ähnliche Dinge. Ne? Das ist ein, wenn du da in den Supermarkt gehst, das sind ja meterweise, ne? Und aber die Unterschiede sind ja da, ne? Du kannst gucken, ne? Wie viel Fett, wie viel Protein, wie viel Zucker, ne? Und so weiter. Es gibt da Abstufungen. Wie sind die hergestellt? Ja? Und so, also das ist schon ganz interessant, ne? Also Frage ist jetzt, wenn man das jetzt auf Schach ummünzen, ne? Wie sind die Nährwerttabellen denn, ne? Für die Schachserver, ne? Welcher ist denn jetzt hier der? Aber irgendwie hat man da so viele Stellschrauben wirklich nicht.
Vielleicht ist das sogar ein Thema, einfach mal eine Folge zu machen über alle verschiedenen Schachangebote, fällt mir gerade auf. Es gibt auch so wahnsinnig viele Seiten für Taktikaufgaben zum Beispiel, die natürlich über die Jahre gewachsen sind. So Chess-Tempo fällt mir da spontan ein, was viel genutzt wird in Deutschland, was aber inzwischen ja viel mehr ist als nur so ein paar Taktikaufgaben lösen. Und es gibt kein Monopol so bei Chess.com. Chess.com hat kein Monopol. Es gibt wahnsinnig viele Angebote im Schachbereich, gerade im Online. Es ist Wahnsinn. Du findest auch wirklich super viele, so ein paar Akademien. Akademien findest du auch an fast jeder Ecke so, ne? Da denke ich zum Beispiel an Chessmood aus Armenien. Na, es gibt Modern Chess, in Deutschland gibt es Chessense, Chessemi natürlich, The Big Greek Academy, ne, unsere Academy. Es gibt wahnsinnig viel an Angeboten.
Ja, also es gibt Chess.com hat natürlich einiges sozusagen unter ihren Schirm, ne, gebracht, das ist so. Aber von irgendwelchen Monopolen ist man ja nun meilenweit entfernt. Und reine Monopole sind ja auch nun nicht wirklich legal. Ne? Also da gäbe es ja auch Wettbewerbsaufsichten, ne, wenn es das gäbe, ne? Was wir hier nicht haben. Es gibt ja manchmal so Fälle, wo man so Duopole hat oder Oligopole, wo es dann nur einige Wettbewerber gibt, ne. Und auch das wird ja genauestens geprüft zum Beispiel. Ne? Also vor kurzem gab es so ein Thema mal zum Beispiel im Kreditkartenbusiness. Ne? Da gibt es nämlich auch nur 3-4 Anbieter. Ne? Und das ist auch so ein bisschen grenzwertig.
Ah, meinst du so Maestro, Visa und so? Oder?
Ja, du Visa, Mastercard, American Express. Da bist du schon am Ende. Ne? Also vielmehr gibt es so ein paar Spezialdinger gibt es noch. Aber Visa hatte dann zum Beispiel eine Untersuchung, ne, des Justizministeriums und so weiter. Also was wird ja immer geprüft, ne? Oder jetzt ist Google ist ja auch ein Thema oder Alphabet heißt ja die Firma mittlerweile, ob da eventuell eine Zerschlagung droht wegen der Marktmacht. Microsoft hatte da auch früher Probleme und so weiter. Also das wird ja alles geprüft. Also da ist Chess.com meilenweit von entfernt. Also wirklich meilenweit.
Mhm.
Und in manchen Fällen ist ja sogar, gibt's ja auch eine Gegenbewegung. Also wenn ich jetzt gucke, ne, beispielsweise Chess.com hatte ja New in Chess und so weiter, also über die Play Magnus Übernahme die Verlage, ne, plötzlich bekommen. Und die sind ja jetzt also zu Jakob Orgard gegangen. Ne? Also jetzt, da könnte man jetzt noch sagen, im Bereich der Schach Verlagshäuser, da gibt es jetzt eine gewisse Konzentration. Aber selbst das ist ja von einem Monopol ewig weit weg. Also es gibt ja unzählige andere, die noch Bücher
veröffentlichen.
Ne? Mal abgesehen vom Eigenverlag, der auch durchaus populär ist und so weiter. Mhm. Also ne, das ist, existiert einfach gar nicht. Ja, so, wir haben uns hier ziemlich verquasselt. Eine Folge mit Rekordlänge. Ja. Macht gerne Vorschläge wieder, ne, fürs nächste Mal, wenn wir über Joghurt reden sollen oder über andere Dinge. Wir sind auch da auskunftsfähig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Macht's gut.
Ciao.